Fehlstart abgewendet, 1:1 beim Hamburger SV. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Immer Härter Podcasts mit mir, Inga Bödeling, und mit meinem Kollegen Neles Heidemann. Und was Hertha schon in Ansätzen ganz gut gezeigt hat, am Samstag in Hamburg haben wir perfektioniert, und das ist die Abstimmung. Hallo Neles.
Hallo Inga, Mensch, ich bin hier frisch aus dem Urlaub zurück, aber unsere Chemie ist ungebrochen, ne? Ohne Absprache kommen wir hier hin. Der blau-weiße Fußball-Podcast, würde ich sagen, oder?
Ich bin
das ist doch der Wahnsinn, ne?
Völlig begeistert, was unsere Outfits angeht.
Völlig verrückt, ja.
Ich musste auch wirklich lachen, als du heute Morgen in die Redaktion gekommen bist.
Ja. So kommt man hier hin. Überraschungen gibt es immer wieder. Auch bei der Berliner Morgenpost, ja.
Definitiv. Neles, wir sprechen heute über das 1:1 gegen den HSV, über den ersten Punkt der Saison. Wir haben uns beide überlegt, wer wohl der Spieler des Spiels war, was die Szene des Spiels war und die Erkenntnis des Spiels. Und gucken natürlich auf das Pokalspiel bei Hansa Rostock nächstes Wochenende. Und der Vollständigkeit halber, 1:1. 0:1 durch Ransdorf, Königsdörfer. Alle Zuhörer, die letzte Woche zugehört haben, hatten den Namen definitiv auch auf dem Schirm. Und alle, die das Eröffnungsspiel gegen Köln geschaut haben. Und das 1:1 durch Jonjo Kenny in der 86. Und jetzt die allerwichtigste Nachricht des Tages. Ich hatte dieses Spiel 1:1 getippt.
Nein, wirklich?
Ja.
Also nach meinem Triumph im EM-Tippspiel der Berliner Morgenpost muss ich mich auch ein bisschen zurückhalten jetzt, was so die Zweitliga-Tipps angeht. Aber das ist ja schön, dass du auch mal ein Erfolgserlebnis hier verzeichnen kannst.
Ja,
ne?
Ich glaube, meine Mutter würde sagen, auch ein blindes Huhn findet
ja,
mal ein Korn.
Ja, sehr schön, ja.
Ja, ich habe es gerade gesagt, Spieler des Spiels. Ich sag's mal so, ich habe 3 aufgeschrieben, damit ich was anderes habe als du.
Ich habe auch 3 aufgeschrieben, ich wollte aber die beiden offensichtlichen nicht nehmen. Also wir können jetzt, das ist ja ein größeres Thema, was sich an der Stelle auftut, ne?
Ja.
Was Christian Pferl auch nach dem Spiel nochmal in der Pressekonferenz behandelt hat, nämlich das Thema Außenverteidiger.
Ja.
Ich habe nämlich 2 der 3 Namen, die beiden offensichtlichen Namen sind Jonjo Kenny und Deo Weisio Sefuig.
Ja, davon habe ich nur einen Namen.
Ach guck, ja. Pferl bemängelte auch gerade gegen Gegner mit Fünferkette, die das Zentrum schließen, dass über die Außen angegriffen werden muss, dass die Außenverteidiger höher stehen müssen, um größeren Druck über die Flügel ausüben zu können. Und dass das eben in der ersten Halbzeit nicht gelungen ist. Und wir saßen hier und als Deo Sefuig eingewechselt wurde, war es eine völlig andere Hertha-Mannschaft auf einmal mit einem völlig anderen Charakter. Und das hat natürlich vieles schon ausgemacht. Aber um jetzt mal zu dem zu kommen, den ich tatsächlich dann aufgeschrieben habe und für den ich mich entschieden habe als Spieler des Spiels, Tjaak Ernst. Ist etwas unter dem Radar geflogen, das ganze Wochenende über. Aber vor allem wegen einer Aktion, nämlich seiner sensationellen Parade in der 26. Minute gegen Ludovit Reis, diesen tollen Flachschuss.
Oh, ja.
Ich hatte es vor meinem geistigen Auge schon einschlagen sehen im Herthaner Netz, während dieses Angriffs. Also da wurde Hertha wirklich phänomenal gut hergespielt und völlig auseinandergeschraubt. Und wenn Tjaak Ernst diesen Ball nicht hält, dann würden wir über alle Themen, die jetzt in diesem Podcast auch noch folgen würden, nicht reden. Ne? Dann wäre das Ding nach 26 Minuten gelaufen gewesen und wir hätten jetzt eine große Fehlstartdiskussion. Und deswegen, das war die Aktion, die so ein bisschen vielleicht unter dem Radar gelaufen ist, aber die einfach elementar war für alles, was danach kommt.
Ich finde schön, dass wir es schon so verinnerlicht haben, dass wir nicht die offensichtlichen Spieler nehmen, beziehungsweise versuchen vorzuempfinden, was der nächste andere hat. Wir adaptieren hier fast so gut wie Diego Demme im Mittelfeld.
Oh,
antizipieren, Entschuldigung. Ich habe nämlich auch einen etwas ungewöhnlicheren Namen aufgeschrieben, und zwar Jeremy Duziak.
Ach was, jetzt bin ich aber gespannt.
Entschuldigung.
Da überschlägt sich die eigene Stimme schon hier.
Nein, und ich glaube, das ist ein ähnlicher Grund, wie du ihn gerade genannt hast. Wenn er nicht einen so rabenschwarzen Tag erwischt hätte, würden wir auch heute nicht über dieses Spiel so sprechen, wie es gelaufen ist. Weil wir eine wirklich, wirklich schwache erste Halbzeit gesehen haben, die nahtlos an den Auftritt gegen Paderborn angeknüpft hat. Und wir schon dachten so, oh jemine, wie du gerade sagtest, Fehlstart incoming. Aber durch seine, ich würde fast sagen, eigentlich schon Totalausfall, musste Christian Pferl reagieren, hat nach 45 Minuten dann eben Deo Sefuig gebracht und damit neues Leben in die Mannschaft und eine wirklich starke zweite Hälfte folgte, wie ich finde. Also ich finde, die Mannschaft hat da genau das gezeigt, was wir irgendwie schon etwas früher von ihr erwartet hatten und in Ansätzen einfach sehr gut. Und deshalb finde ich, kann man ihn durchaus auch als...
Also das klingt jetzt bei dir natürlich fast so ein bisschen so, als wäre das geplant gewesen von Jeremy
Duziak. Ja, das möchte ich nicht behaupten.
So eine Leistung abzuliefern.
Das möchte ich nicht behaupten. Aber ich würde sagen, er war vielleicht der Spieler des Spiels in Halbzeit 1 und Deo Sefuig war Spieler des Spiels in Halbzeit 2. Weil ich fand auch, er kam, er sah, er kämpfte und er war ja, nicht umsonst auch übrigens heute in der Kicker-Elf des Spieltages, zusammen mit zwei weiteren
Herr Tanern. Deo Seefuig. Mhm. Ja, ich dachte schon, wenn die auch jetzt auf Jerry Duziak gegangen wären, die Kollegen, dann wäre es...
Da hätten wir dann vielleicht doch mal an den gesunden Menschenverstand appellieren müssen. Aber zusammen mit zwei anderen Herr Tanern übrigens, John Joe Kenny natürlich als Torschütze und einer, den ich hier auch noch aufgeschrieben habe.
Ibo Maser?
Richtig.
Ja.
Absoluter Lichtblick des Spiels. Also ich meine, er war schon gegen Paderborn einer der wenigen Matchwinner, würde ich sagen, wenn es überhaupt welche gab auf Seiten der Hertaner. Unruheherd im offensiven Mittelfeld, aber auch nicht seine defensiven Aufgaben vernachlässigend. Er war kreativ, ideenreich, hat auch mal den Abschluss gesucht. Also der macht im Moment Sprünge, die finde ich schon richtig Wahnsinn.
Ja, wir saßen hier nebeneinander am Samstagabend und haben das Spiel geguckt, ne, und haben gedacht, ja, also wenn irgendwie in irgendeiner Form was passiert, dann doch über Ibo Maser. Ne? So wirkt das wirklich in der ersten Halbzeit. Ja,
da ist auch nur über ihn was gegangen. Der Anschlusstreffer, das war irgendwie auch exemplarisch dafür.
Ja. Und man muss ja jetzt mal drauf gucken oder man muss es ja fast befürchten, die Transferperiode ist noch lange offen, aber so wie Ibo Maser momentan performt, das könnte auch eine Liga höher gut klappen. Ne?
Ich vermute auch, ich hoffe nicht.
Ja, ne, aber das ist ja wirklich nicht...
Weil du siehst, wie gut er dem Spiel der Mannschaft tut.
Genau, genau. Und es ist echt nicht leicht in solchen Zweitligaspielen, wo dann deiner Mannschaft nicht viel gelingt und wo es immer sehr körperlich dann zur Sache geht, solche Impulse noch zu liefern, das war bärenstark. Das war wie so ein Aufflackern aus einer ganz maulodernden Hertha-Mannschaft am Samstagabend. Das waren richtig, richtig starke Impulse und immer wieder aus eigenem Antrieb heraus kreiert. Und man hat sich immer so gedacht, Mensch, helft dem Jungen doch mal, helft ihm doch mal irgendwie, springt ihm doch mal irgendwie einer zur Seite. Es hat lange gedauert, bis das dann dazu kam.
Aber du hast ihn vorhin schon angesprochen, John Joe Kenny, finde ich, dürfen wir auch nicht vernachlässigen nach diesem Spiel. Auch er mit einer durchschnittlichen bis unterdurchschnittlichen Leistung gegen Paderborn, auch in der ersten Hälfte nicht so wahnsinnig auffällig gegen den HSV. Und dann haut er halt dieses Ding am Ende raus und macht den Ausgleich. Also für ihn ja auch einfach persönlich, glaube ich, ganz wichtig, um auch in dieser Saison anzukommen. Und auch nochmal exemplarisch für die Entwicklung der Mannschaft, die halt wirklich, also ich möchte es nochmal sagen, in der zweiten Hälfte wirklich einen Sprung nach vorne gemacht hat und vielversprechende Ansätze gezeigt hat.
Genau, und wie routiniert er sich diesen Ball im Strafraum zurechtlegt. Ne? Er verzögert nochmal, legt ihn sich einmal zur Seite und haut ihn in die lange Ecke. Das war der Hammer. Also Mittelstürmermanier, würde man fast sagen. Aber ich habe auch in der letzten Saison dieses Podcasts, ich habe ja auch schon öfter über das berühmte DFB-Pokalspiel von Hertha gegen den HSV gesprochen.
Echt?
Auch da
erinnere ich mich jetzt gar nicht dran.
Aber auch da hatte John Joe Kenny ja eine nicht ganz unwesentliche Rolle mit einem noch etwas wichtigeren Tor, noch etwas emotionalerem Tor, dem Ausgleich in der Verlängerung, der dann ins Elfmeterschießen führte. Auch das war schon Mittelstürmermanier, wenn es nicht ganz so schön war, aber da grätschte er den Ball einfach so über die Linie. Jetzt macht er diesen Ausgleich und danach auch übrigens mit iconic Posing vor der Fankurve, ausgebreitete Arme, Jude Bellingham-Manier. Das war der erste richtig emotionale Höhepunkt dieser Saison. Ne? Und ich glaube, da kann man lange von zehren, wenn man das jetzt richtig weiterträgt.
Halten wir fest, der Mann für die wichtigen Tore, denn ich finde, dieses 1:1 war unglaublich wichtig. Es war vor allem im Endeffekt das verdiente Tor, der verdiente Ausgleich, der verdiente Punkt, weil nach einer wirklich schwachen ersten Hälfte war das eine Leistungssteigerung, mit der man sich eben diesen Ausgleich auch verdient hat. Das hat auch Christian Fjell nachher gesagt. Er hat gesagt, dass die Mannschaft hat, Moment, ich habe es mir sogar aufgeschrieben, damit ich keinen Quatsch erzähle. Das ist das, was ich sehen will. Eine Mannschaft, die alles für den Erfolg tut und das hat sie heute auch gemacht. Und genau das war eben dann auch einfach gut, schön anzusehen plötzlich. In der ersten Halbzeit wieder sehr viel Lethargie, in der zweiten Halbzeit plötzlich schnelle Angriffe nach vorne, schnelles Passspiel, Gegenpressing. Die Mannschaft stand auch viel höher. Das war mir in der ersten Halbzeit auch aufgefallen. Die waren wirklich sehr, sehr weit wieder zurückgedrückt und in der zweiten Halbzeit höher, schneller, weiter wie das olympische Motto.
Ah ja, die Olympia-Nachwehen wirken noch etwas nach hier, aber
das schwarze Loch fühlt sich schwer an.
Ja, aber es war dieser Treffer war ja vor allem deshalb, fand ich, so erstaunlich. Also es war verdient, keine Frage, aber so richtig zwingend angedeutet hatte es sich nicht mehr. Es war nach der Pause, war einmal das richtig große Aufkommen und der richtig große Run aufs Tor von Hertha, aber dann war es schon wieder etwas abgeflacht. Und dass sie dann nochmal rauskamen, nochmal irgendwie alles nach vorne geschmissen haben und diesen Treffer eben noch gemacht haben, das ist wirklich herauszuheben.
Was, glaube ich, auch essentiell dafür war, dass es noch funktioniert hat, war meine Szene des Spiels. Und die spielte sich in der 60. Minute ab.
In der 60.
Ja.
Jetzt befürchte ich, glaube, meine war in der 58. Oder was? Erzähl mal.
Oh, spannend. Deo Seefuig.
Ah, okay. Ja.
Exemplarisch wirklich für die, ich benutze heute sehr oft das Wort exemplarisch offensichtlich. Ich werde mich besser.
Ein Spiel mit vielen exemplarischen Momenten, drehen wir es doch so rum. Hey.
Schön. Ja, das. Schön. Sprint zurück, Riesenchance von Hamburgs Jatta, wirklich, das habe ich auch schon drin gesehen, das Teil. Und er sprintet zurück, er kämpft sich den Ball, gewinnt den Zweikampf und liegt dann auf der Linie und schiebt den Ball trotzdem noch wieder zurück ins Spielfeld.
Genau, und das war der Hammer an der Szene.
Verhindert die Ecke, ja. Wirklich, er gewinnt nicht nur den Zweikampf und vereitelt die Torchance, sondern er verhindert auch noch den Eckball. Und das war für mich so ein Punkt, an dem ich mir dachte, okay, wow, jetzt haben sie es verstanden.
Das ist Kampfschwein in Person, ne? Das war wirklich einfach, wie sich das übersetzt hat auf dem Platz. Und die Frage aller Fragen ist ja jetzt an der Stelle, Leo Seefuhig, ganze Mannschaft belebt, solche tollen Szenen gezeigt. Muss er in die Startelf nächste Woche? Was meinst du?
Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, was im Mittelfeld passiert. Michael Kabownik war in Hamburg als Achter aufgeboten, was uns alle sehr überrascht hat. Aber Michael Cuisance war ausgefallen wegen Sprunggelenksproblem. Deshalb, also für mich ist klar, dass es auf jeden Fall einen Wechsel auf der Linksverteidigerposition geben wird. Aber ob es jetzt eben Kabownik ist, der da anfängt, oder ob Leo Seefuhig dort anfängt, das hängt vielleicht auch so ein bisschen davon ab, wie was im Mittelfeld passiert und auch wie Christian Fjell die beiden Leistungen gesehen hat. Es ist natürlich auch wieder ein anderer Gegner, das wird ein anderes Spiel. Rostock, weiß nicht, ob du da eine frühe gelbe Karte kassieren möchtest. Immer so eine Gefahr bei Leo Seefuhig. Deshalb bin ich gespannt, wie er sich da entscheidet. Das ist jetzt wirklich so ein Abwägen. Viel wichtiger finde ich aber die Frage, was 2 Minuten vor dieser Szene passiert ist.
Na, guck mal, da habe ich dich jetzt angefixt. Ne? Ja. Also ich habe es mir nicht im Detail aufgeschrieben. Ich glaube, es war die 58. Minute. Nagel mich nicht drauf fest. Aber Linus Gechter im gegnerischen Strafraum nimmt den Ball mit der Brust an diese Flanke und knallt das Ding an den Pfosten.
Ja.
Wo wir aufgeschreckt sind regelrecht, als wir das Spiel verfolgt haben. Was ist das? Was ist jetzt denn los? Linus Gechter macht so eine tolle Mittelstürmeraktion. Und das alles nach einem Spiel von ihm, das nicht zu seinem Besten zählte, wieder mal. Ne? Also er war beim Gegentor zu weit weg vom Gegenspieler und 1-2 Mal wieder sehr luftig verteidigt irgendwie. Du hast ihn ja immer hier euphorisch als einen der großen Gewinner der Vorbereitung auch bezeichnet.
Habe ich auch bei Marc Kempf getan.
Ja, das
stimmt. Auch das ist mir auf die Füße gefallen.
Das ist irgendwie ein Thema jetzt hier die ersten beiden Spieltage so, die Innenverteidigung. Aber worauf es drauf ankommt, also es war wieder nicht gerade einfach für ihn beim HSV und dass er dann so ein Ding aus dem Schuh zieht, als Innenverteidiger.
Zeugt von Selbstvertrauen.
Das war technisch hochgradig anspruchsvoll. Diese Flanke von Martin Winkler war es, glaube ich, so aus der Luft zu pflücken, mit der Brust anzunehmen und direkt Volley drauf zu ballern. Ein Erweckungserlebnis irgendwie für Hertha in diesem Moment, weil auch bis dahin, das war viel nach vorne, aber es waren viel Annäherungen nur. Das war die erste richtig große Torchance. Es steht auch gewissermaßen symptomatisch dafür, dass, und John Joe Kenny hat den Ausgleich gemacht, dass die gefährlichsten Aktionen am Wochenende von Verteidigern ausgingen. Ne?
Richtig, denn, und ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle zu sagen, wir wollen das hier jetzt alles nicht hochjubeln und sonst was, das war kein durch und durch genialer Auftritt, den er da hingelegt hat. Ich glaube, das, was auch viele Fans draußen erleichtert hat, war einfach die Leistungssteigerung und die Erkenntnis, und das ist meine Erkenntnis des Spiels, geht doch, Ausrufezeichen in Großbuchstaben. Einfach mal zu sehen, okay, der Fjell-Fußball erfruchtet ein wenig, die Mannschaft hat verstanden, was sie tun soll. Alleine das zu sehen, hat, glaube ich, schon zu ein klein bisschen Euphorie bei den Hertha-Fans geführt.
Ja, genau. Und auch wenn du jetzt die Rückmeldungen der Spieler über die sozialen Medien dir zum Beispiel anguckst, klar, das ist jetzt nicht immer zwingend repräsentativ, aber es war doch schon auffällig, fand ich, wie viele Leute gesagt haben, hey, darauf können wir aufbauen.
Erleichterung.
So kann es weitergehen, genau. Mhm. Und man spürt es jetzt so ein bisschen irgendwie vielleicht nochmal so eine neue Aufbruchsstimmung dadurch, ne?
Absolut. Und du hast es vorhin nämlich angesprochen, Linus Gechter und auch Jeremy Duziak, beide, die auch gegen Paderborn bei den Gegentoren nicht so wahnsinnig gut aussahen. Das waren wirklich Muster, die eigentlich schon bekannt waren und die dann wirklich nochmal in der ähnlichen Auffassung oder Ausgabe irgendwie erschienen sind. Und man dachte sich so, uff, okay, dass es dann halt hinten raus auch noch anders geht. Linus Gechter musste angeschlagen runter, da muss man auch mal abwarten, was das ist. Wobei Christian Fersch schon leichte Entwarnung gegeben hatte. Es hieß, der Muskel hat zugemacht, es hat jetzt nicht irgendwie gestochen oder sowas. Also könnte sein, dass er für Rostock dann auf jeden Fall wieder eine Option ist. Aber 2 Spiele, 2-mal zu weit weg vom eigenen Mann, da müsste man vielleicht nochmal nachjustieren.
Genau, ne? Du hast es gesagt, Linus Gechter musste kurz nach dieser Chance, ich will jetzt keinen Zusammenhang da herstellen, dass der einmal das Ding so grandios aufs Tor bolzt und dann sofort verletzt raus muss. Aber er musste verletzt runter, es scheint nicht allzu schlimm zu sein. Dennoch kann natürlich sein, dass er eine Pause kriegt in Rostock, weil die ersten beiden Spiele, wir haben es jetzt schon gesagt, haben sich jetzt auch nicht unbedingt durch ein Abwehrbollwerk ausgezeichnet auf Herthas Seite. Müssen wir mal abwarten, könnte ein Wechsel nach sich ziehen.
Ja, vielleicht am Adrian Dahle, wenn der nicht gerade auf der linken Seite gebraucht wird.
Ja, das ist die Personalnot macht erfinderisch. War immerhin linker Fuß, ne, von Adrian Dahle, das war schon mal eine Menge wert. Ja.
Ich würde noch mal kurz meine Erkenntnis des Spiels ausführen.
Bitte.
Das kurze geht doch. Es war einfach mit ein bisschen Anlaufzeit besser zu erkennen, wie es funktionieren kann, was Christian Fähr sich vorstellt und wie die Mannschaft das auch umsetzen kann. Sie haben höher verteidigt, waren ballwillig, waren leidenschaftlich. Ich rede jetzt von der zweiten Halbzeit. Hatten viel mehr Drang nach vorn und da waren dann die Akzente und die Impulse auch viel schneller plötzlich. Also es war plötzlich Tempo auch drin in den Offensivaktionen. Weit weg von der Lethargie, die wir da vorgesehen haben. Und das hat dann eben in den HSV auch zu Problemen oder vor Probleme gestellt. Das merkte man dann auch ganz klar. Sie hatten dann gar keine Lösung mehr. In der ersten Halbzeit haben sie sich total sicher gefühlt in ihrem Tun, weil sie eben Hertha dominiert haben. In der zweiten Halbzeit kommt Hertha und sagt so, hey, wir wollen ja auch mitspielen. Ach, damit haben wir jetzt eigentlich nicht gerechnet. Unschön. Und daraus resultierte dann eben der hochverdiente Punkt, der erste der Saison. Und Diego Demme hat auch noch gesagt danach, man geht vom Kopf her jetzt ein bisschen als Sieger vom Platz. Und ich glaube, das ist eine ganz essentielle Aussage für die nächsten Wochen.
Absolut. Ne? Ich meine, du hattest in der Einzelkritik schon das Wort Matchwinner untergebracht teilweise. Da dachte ich,
mit Giorgio Kenny.
War noch gar nicht gewonnen jetzt das Spiel, aber es passt ja irgendwie dazu. Ne? Also wie das Gefühl jetzt so ist nach dem zweiten Spieltag, Punkt in Hamburg holt nicht jedermann und dann auf diese Art und Weise, das lässt schon irgendwie hoffen.
Man fragt natürlich nach solchen Spielen auch immer ganz, ganz häufig die Spieler, fühlt es sich an wie ein verlorener Punkt oder wie ein gewonnener Punkt und ich glaube, es gibt kaum einen Punkt, der sich mehr nach gewonnen anfühlt, als einer, den du in der 86. noch machst.
Nichtsdestotrotz, jetzt gehen wir ins Pokalwochenende und danach ist das dann auch schon wieder 2 Wochen her und dann fragt nach dieser Art und Weise auch schon keiner mehr und dann stehen halt auch nach 2 Spielen jetzt ein Punkt auf dem Zettel und wenn dann jetzt mal nicht langsam der Dreier folgt, wird schon wieder eng.
Du erhöhst aber den Druck schon wieder, ich sehe schon.
Es ist doch ein guter Schritt in die richtige Richtung, ne? Das ist das, was wir gesagt haben. Und meine Erkenntnis des Spiels, die knüpft so ein bisschen an deine auch, an dem, was du gesagt hast. Nämlich, Hertha hat schon wieder ein Halbzeitproblem. Wie oft saßen wir hier und haben letzte Saison darüber gesprochen, schlechte erste Halbzeit, gute zweite Halbzeit oder gute erste Halbzeit, schlechte zweite Halbzeit. Es war deutlich häufiger umgekehrt, ne? Dass es sich erst zur zweiten Halbzeit wieder gesteigert hatte. Aber irgendwie so ein Thema, was trotz des Neuanfangs, der gemacht wurde im Sommer und trotz des Trainerwechsels jetzt schon wieder auftritt auf einmal und was irgendwie böse Erinnerungen wach werden lässt, dass die Mannschaft zeigt, dass es ja geht, wie du sagst auch, aber es halt nicht über 90 Minuten, sondern nur über 45 Minuten abrufen kann. Und wenn das jetzt zu einem dauerhaften Bild wird, dann wird es natürlich wieder eng. Positiv kann man jetzt sehen, Christian Fährle ist in der Lage einzugreifen und zu korrigieren. Ich denke mal, wir werden das im Laufe der Saison noch herausfinden, was so der Charakter seiner Halbzeitansprachen ist.
Ja.
Vielleicht beim einen oder anderen Spieler mal nachfragen. Aber offenkundig scheint das zu funktionieren, was da in der Kabine passiert in der Halbzeit. Negativ kann man natürlich sagen, es ist jetzt schon wieder zum zweiten Mal nicht irgendwie vom Start weg gelungen, diese Einstellung auf den Platz zu bringen, gleich mit dem Anpfiff. Ne?
Man könnte natürlich jetzt argumentieren, dass die Mannschaft noch ein bisschen brauchte, um diesen verpatzten Saisonstart gegen Paderborn aus den Klamotten zu schütteln. Und dann hat man natürlich auch nicht die allerbesten Erinnerungen an die Auftritte gegen den HSV und vor allem in Hamburg. Im Vorfeld wurde viel gesagt, naja, Saisonstart letzte Saison war letzte Saison, reden wir jetzt nicht mehr drüber. Aber nichtsdestotrotz hast du es in den Köpfen, dass das am dritten Spieltag auch richtig in die Hose gegangen ist. Und du weißt auch, wenn wir jetzt wieder verlieren, also ich glaube, das geht auch nicht spurlos an jeden
Spieler. Ja, aber das ist doch alles schon bekannt, ne? Und du hast eine ganze Woche Zeit, dich darauf vorzubereiten.
Klar, und trotzdem kennt man es selbst auch. Solche negativen Gedanken lassen sich nicht einfach abschütteln, wenn man sagt, ja, wir denken jetzt nicht drüber nach. Also das ist vielleicht auch so ein Punkt. Also könnte man zumindest jetzt noch als Argumentation nehmen, erste Halbzeit bisschen locker machen, zweite Halbzeit angegriffen. Wird jetzt spannend zu sehen sein, wie das dann nach der Pokalwoche gegen Regensburg und Kaiserslautern sind, glaube ich, die beiden nächsten Gegner sein wird.
Ja, und auch schon im Pokal selbst, ne? Also auch da schläfrige erste Halbzeit, dann wird's aber eng, ne?
Ja, Sonntag, 15.30 Uhr, erste Runde DFB-Pokal bei Hansa Rostock. Mit dir.
Stadiondebüt für dieses Jahr.
Richtig.
Freue mich schon sehr. Ja.
Richtig. Ich würde mal so sagen, es ist ein Los, auf das man sich ja gerne verzichtet hätte, nachdem man froh war, dass man genau diesen Gegner in der Liga los ist.
Ich glaube, es wäre wirklich nicht viel schwerer gegangen in der Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals.
Ja.
Vielleicht Dynamo Dresden wäre auch noch so ein Los gewesen. Irgendwie
oder Arminia Bielefeld natürlich.
Ach, da wollen wir mal, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Ich hatte, als wir einfach am Samstag, vielleicht war meine Wahrnehmung des Hertha-Spiels auch deshalb so gut, weil ich vorher am Samstag Arminia Bielefeld geguckt hatte und da sind noch ganz andere Dinge in die Hose gegangen, so, ne. Aber es ist immer eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also Hansa Rostock und Hertha BSC ist natürlich ein Spiel wie ein Pulverfass, möchte man fast sagen. Ich erinnere mich noch gut, letzte Saison das Rückspiel im Olympiastadion.
Oh ja.
Der Anpfiff musste verzögert werden, weil das ganze Stadion in Rauchschwaden
einfach.
Es war unfassbar, sowas habe ich noch nie erlebt. Und auch mit den Böllern da, es waren glaube ich 20.000 Rostocker Fangnetze vor dem Gästeblock im Olympiastadion, die dort normalerweise nicht sind, die aber ihre volle Berechtigung hatten, wie man gesehen hatte. Eine strikte Fantrennung vorher, das ganze Stadion mutete an wie ein Hochsicherheitstrakt. Das wird eine richtig heiße Nummer am Sonntag, glaube ich.
Von mir nur der Appell, pass auf dich auf und ihr da draußen, passt bitte auch auf euch auf.
Ja, ich bin mal gespannt, was uns da erwartet in Rostock im Ostseestadion. An sich ja schon irgendwie Rostock, coole Stadt, gutes Stadion, traditionsreiches Stadion. Da steckt schon irgendwie viel Gutes drin, auch finde ich. Ich bin mal gespannt, die aktuelle Lage bei Rostock, Saisonstart auch nicht so richtig gut gewesen. Stress mit dem Hauptsponsor, es ist auch nicht so richtig einfach für die gerade. Also
richtig,
spannende Gemengelage.
Rostock mit einem Remis gegen Stuttgart 2 und einer Niederlage gegen Wiesbaden gestartet. Und du hast es gerade angedeutet, der Hauptsponsor hat sich aufgrund des schlechten Images der Fans zurückgezogen. Und du sagst, schöne Stadt, schönes Stadion, viel Gutes, leider aber auch viel Problematisches, vor allem aus politischer Sicht.
Genau.
Ich habe, was den Pokal und Hertha BSC angeht, und Christian Fjell, also die drei Faktoren, noch was Spannendes rausgesucht. Und zwar hat Christian Fjell in der vergangenen Saison mit Nürnberg gegen Rostock im Pokal gespielt, in der zweiten Runde, und konnte sich da erst in der Verlängerung retten. 3-2 nach Verlängerung ging dieses Spiel aus. Und dass man überhaupt in die Verlängerung gekommen ist, war einem Last-Minute-Tor in der 5. Minute der Nachspielzeit zu verdanken. Also da stand Nürnberg ganz, ganz knapp vor dem Aus. Damals war Rostock ja auch noch Zweitligist. Und auch spannend, in der Saison 2019-20, als Trainer von Dresden, hat Christian Fjell in der zweiten Runde gegen Hertha verloren. 7-8 nach Elfmeterschießen hieß es da. Aber es waren alles Zweitrundendinger.
Wenn ich diese Ergebnisse natürlich schon wieder höre, kriege ich schon wieder Bock auf DFB-Pokal nächste Woche. Ne? Das sind doch geile Geschichten.
Aber wie gesagt,
Verlängerung, Nachspielzeit, Elfmeterschießen.
Alles zweite Runde, ne? Erste Runde geht ja manchmal ein bisschen smoother vonstatten. Hoffen wir zumindest. Denn das ist, was ich gerade alles gesagt habe, ist ja auch alles Vergangenheit. Jetzt zählt es, damit nämlich eine ähnlich wahnsinnige Pokalsaison auf Hertha wartet wie vergangene Saison. Und es ist natürlich bewusst, dass man das nicht kopieren kann. Aber vielleicht nimmt man da dann auch positive Gefühle mit.
Ja, ich glaube, dass
über Hamburg gesprochen haben, dass es halt irgendwie vielleicht negative Gefühle noch hat, könnte man da ja jetzt vielleicht ein paar positive mitnehmen.
Genau, ich glaube schon, dass das was Gutes hat, dieses Los irgendwie, wenn man jetzt zu, weiß ich nicht, irgendeinem Viert- oder Fünftligisten fahren würde und dann da glanzlos 3-4-0 gewinnen würde, dann wüsste man jetzt auch nicht so richtig, woran man ist. Und das wird eine richtige Prüfung am Sonntag in Rostock, aber mal definitiv. Und da kann man einfach voll jetzt in diesem Zweitliga-Wettkampfmodus drinbleiben und muss nicht die Herangehensweise ändern, aber auch nicht die generelle Einstellung zum Spiel, sondern das wird ein richtig heißer Tanz. Und das ist die erste Pokalrunde, klar, aber wenn man die übersteht, dann kann man schon mal richtig stolz sein dieses Jahr. Also das steht mal fest.
Ja, und erste Pokalrunde und Hertha, das wissen wir auch alles, ist auch nicht immer so easy. Wir gucken nochmal kurz aufs Personal, denn wir haben sie vorhin schon angedeutet, die Personalsorgen. Linus Gechter musste angeschlagen runter, Christian Fjell hat ein bisschen Entwarnung gegeben, aber auch Florian Niederlechner, Palko Dardai und Mika Cuisans fehlten in Hamburg. Alle mit diversen Zipperleien, aber vor allem, und ich glaube, das ist die wichtigste Nachricht, soll Mika Cuisans auch wieder einsteigen in dieser Woche. Also auch definitiv eine Option für das Pokalspiel, hoffen wir zumindest, denn das hat sich auch nochmal gezeigt, wie ich finde, der wäre wichtig im Mittelfeld.
Ja, ja, ne? Guter Spieler und extra dafür ist er geholt worden, um das Zentrum nun mal so zu verdichten. Und wenn das alles Diego Demme alleine zufällt, ja, dann wird's eng.
Meine große Hoffnung für das Pokalspiel ist, dass ich Taris Tabakovic ein bisschen freischießen kann. Sagen wir es mal so, schwieriges Spiel auch für ihn beim HSV, nur 12 Ballkontakte in der ersten Hälfte. Da ist so ein Pokalspiel vielleicht auch so ein bisschen Urlaub von der Liga. Und die Hoffnung, dass es da dann mal losgeht mit dem Tore schießen.
Ja, du musst irgendwie schauen, wie du ihn einbinden kannst. Ne? Das sind ja auch Dinge, die jetzt nicht nur Fabian Reese machen kann, mal eine punktgenaue Flanke auf Tabakovic zu schlagen. Und hat er sich nach dem Spiel bei den Kollegen von Sky ja schon auch relativ eindeutig so dazu geäußert, dass die Abstimmung im letzten Drittel irgendwie noch gar nicht so richtig passt. Und er besetzt den ersten Pfosten, kommt die Flanke auf den zweiten Pfosten, ist da kein anderer. Das kann ich mir vorstellen, wird ein großer Trainingsinhalt in dieser Woche bei Hertha werden. Und dann schauen wir am Sonntag mal, was es gebracht hat.
Ich möchte mein Glück wirklich nicht überstrapazieren, aber wir müssen ja trotzdem überlegen jetzt, wie dieses Spiel ausgeht. Deshalb darfst du schon mal vorlegen mit einem Tipp.
Ich glaube daran, dass es ein schöner Pokalfight wird. Verlängerung.
Oh.
1:1 wieder.
Ja.
Und dann aber souveräner Auftritt, guter Auftritt in der Verlängerung, in der sich die Qualität von Hertha BSC durchsetzt. 3:1 nach Verlängerung.
Ich wollte 3:1 nach 90 Minuten nehmen, aber dann 2:0 nach 90 Minuten.
Ja, guck mal, das ist doch was.
Wir sind zuversichtlich. Ja. Und das werden wir alles am 19. August dann besprechen.
Wenn das mal nicht wieder bestraft wird.
Ja, irgendwann müssen wir uns auch nochmal überlegen, was wir machen müssen, wenn solche Tipps immer so dermaßen in die Hose gehen. Aber das überlegen wir uns.
Schauen wir doch mal, warten wir doch erstmal ab.
Ja. Genau. Wir besprechen das alles am 19. August in unserer nächsten Folge. Bis dahin. Danke dir, Nelis.
Danke, Inga.
Danke euch da draußen fürs Zuhören und Zuschauen. Und wir wünschen euch eine schöne Woche. Kommt gut bis Sonntag und bis nächsten Montag.
Tschüss.